Mein Name ist Peter Görzen. Ich habe im Impressum, ich habe auf der Homepage gesehen, es gibt hier noch einen Peter Görzen. Genau, ich freue mich, ihn kennenzulernen. Wir haben mal vor Jahren miteinander mal telefoniert, aber jetzt sehen wir uns. Ja, ich wollte kurz einen Bericht über den Gideon-Dienst machen und davor wollte ich mich noch kurz vorstellen. Ich bin 59 in Kasachstan geboren und 76 kamen wir nach Deutschland. Ich habe geheiratet, studiert. Wir haben 7 Kinder, 13 Enkelkinder. Unsere älteste Tochter ist 40, sie ist mit einem Brasilianer verheiratet. Die jüngste ist 17, die ist noch zu Hause. Die zweitjüngste ist mit einem Vietnamesen, die andere mit Russlanddeutschen. Also wir sind Multikulti zu Hause. Und das Schöne dabei ist, es sind alles Kinder Gottes und es geht wunderbar, trotz allen kulturellen Unterschieden. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam einem Herrn dienen dürfen. Nun, 1997 sind Maria und ich Gideons geworden. Maria kommt auch aus Kasachstan, aber wir haben uns in Köln kennengelernt und geheiratet. Und zwar, ich sage immer wieder, wir sind Gideons geworden, weil wir keine Zeit hatten. 97 hatten wir schon 5 Kinder. Ja. 5 kleine Kinder, wie viel Zeit hat man da? Ich war Ältester einer Gemeinde in Gummersbach-Bernberg. Wir waren damals um die 400 Mitglieder. Und ich habe einen Bereich als Verkaufsprojektingenieur geleitet mit Schwerpunkt Export. Also man hat keine Zeit, oder? Wochenenden in der Gemeinde, Abende sowieso alles belegt. Aber was mir fehlte, war Menschen draußen das Evangelium zu bringen. In der Gemeinde hat man viel gepredigt, Bibelstunden und so weiter, aber man wollte andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und da haben wir die Kinder uns kennengelernt. Und wer von euch kennt schon Gideons? Ich habe gesehen, einige sind bei euch als Freunde der Gideons. Schön. Ja, wir als Gideons, was wir machen, ist das Wort Gottes den Menschen weitergeben, den Samen sozusagen ausstreuen. Die Gideons gehen in die Schulen, in die weiterführenden Schulen. Wir haben grundsätzlich eine Empfehlung, dass wir das machen dürfen. Aber natürlich muss jeder Schulleiter uns das erlauben. Es ist so, in Gummersbach bekommen wir in vielen Schulen eine ganze Schulstunde. Und das hat mich fasziniert. Bei mir war es möglich, beruflich ab und zu mal Telefon auf die Mitarbeiter umstellen und dann zur Schule zu fahren. Da kommt man in einer Klasse manchmal bis zu 30 Schülern. Und da darf ich ihnen das Wort Gottes schenken, weitergeben und mit ihnen eine Bibelarbeit machen. Ich darf da nicht predigen, aber das Wort Gottes ist kräftig genug, oder? Wir haben heute wunderbare Verse, danke Viktor, über das Wort Gottes, über sein Wirken auch gehört. Und so geben wir dieses Wort Gottes und wir haben ja am Anfang immer eine kleine Hilfe, Inhaltsangabe, wo man was findet, auf welcher Seite. Und ich habe das oft gemacht, zum Beispiel, ich habe die Schüler gefragt, egal welcher Klasse, schreibt ihr demnächst eine Arbeit? Und das war immer so. Da habe ich gefragt, hat jemand von euch Angst? Ein paar Ehrlichen haben sich auch immer gemeldet. Da habe ich gesagt, hier zum Thema Angst steht Psalm 34, Vers 5, Seite 566, wer zuerst findet, da vorlesen. Und da geht es um David, der zum Herrn schrie und Gott errettete ihn. Und wenn sie dann die jungen Menschen fragen, ob sie in ihrem Leben schon mal gebetet haben, sicher gibt es immer welche, die das zugeben und sagen, da war eine Situation. Und da sind wir mitten im Thema. Nun, wir gehen noch als Gideons auch in die Hotels. Da, über die Hotelbibel kennen die meisten die Gideons, also bundesweit. Wir legen dort die Bibel in 3 Sprachen aus, Deutsch, Englisch, Französisch. Eine der Sprachen kennt jeder. Und wir freuen uns, dass die Türen da noch offen sind. In manchen Fällen nicht, deswegen eine Bitte, das gebe ich immer wieder in allen Gemeinden, wenn ihr unterwegs seid und da eine Bibel vorliegt und manche, die berichten mir, dass sie sich sehr darüber freuen, dann bitte ich, bitte schreibt das in die Bewertung rein, dass ihr das wertschätzt, damit die Geschäftsleitung weiß, okay, die Bibel wird beachtet. Und wenn keiner auslegt, dann bemängelt das, ja, dass ihr die Bibel vermisst habt. Mein Bruder hat dann geschrieben, also er würde gerne alle 5 Punkte geben, aber weil die Bibel fehlte, gibt er nur 4 Punkte. Weil das kostet im Hotel nichts. Ich war jetzt letzte Woche in Landau, in einem kleinen Hotel, da lagen keine Bibeln aus. Ich habe dann nachgefragt bei den Inhabern, ich durfte es auslegen. Ich habe dann die Bibel übergeben. Letzten Abend kam ich abends spät und hatte Hunger. Und da war die Möglichkeit, habe mir einen Flammkuchen bestellt, gegessen, wollte bezahlen. Die haben gesagt, beim Auschecken. Beim Auschecken wollte ich bezahlen. Ich sagte, nein, nein, das geht aufs Haus. Sie haben uns die Bibel geschenkt. Ja. Also es lohnt sich, so für das Wort Gottes einzustehen. Und das andere ist, ich war in einem anderen, in Nordhausen, in Thüringen, in einem Hotel. Und als der Geschäftsführer erfuhr, dass ich von den Gideons bin, dann erzählt er mir, dass er alle Zimmer mit Bibeln ausgestattet hat. Und dann sagt er so ganz aufgebracht und schon wieder fehlen welche, wie kann man bloß eine Bibel klauen? Ich sagte ihm, Herr Lennewig, wissen Sie, es gibt einen Diebstahl, der selig machen kann. Wir gehen davon aus, dass wenn jemand sich die Mühe macht, sie mitgehen zu lassen, dass er auch darin liest. Ja? Und, bitte? Dann will er sie wirklich, ja. Ja. Und ich habe gesagt, kommen Sie heute Abend, wir treffen uns hier mit einigen Gideons, kommen Sie dazu, erzählen Sie über Ihr Haus und wir geben Ihnen gerne, schenken Ihnen Bibeln zur weiteren Auslage. Er tat es auch, wir haben auch für ihn gebetet. Später haben mir die Gideons berichtet, die vor Ort waren, dass der Lindewig jetzt regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Ja. So kann man das Wort Gottes weitergeben. Und Corona hilft in bestimmten Bereichen auch. Wir legen die Großdruckbibel auch in Seniorenheimen, Krankenhäusern aus. Vielleicht haben eine oder andere die auch schon gesehen. Und man hat auch relativ viel Ablehnung bei den Seniorenheimen. Aber wissen Sie, in diesen Monaten, dieses Jahr, haben wir Zehntausende von Großdruckbibeln ausliefern dürfen an die Seniorenheime. Durch die besondere Corona-Situation, mit einmal werden wir angefragt. Mit einmal weiß man, dass die alten Menschen, die da einsam sind, dass sie irgendwo einen Halt brauchen. Das sind so einige Dinge, die ich dann weitergeben wollte, verknüpft mit zum Gebet. Ja. Bitte betet, dass der Herr die Türen öffnet und offen hält. Bitte betet dafür, das ist nicht selbstverständlich. Bitte betet, dass der Herr Arbeiter aussendet. Lippstadt liegt so im Bereich der Gruppe Soest, aber es sind nur einige wenige da. Es werden dringend Arbeiter gesucht. Bitte prüft das, ob der Herr euch in diesen Dienst ruft. Keiner verpflichtet sich zu etwas, sondern nutzt die Gelegenheiten. Und wisst ihr, Gott schenkt uns Gelegenheiten dann, wenn wir vorbereitet sind, oder? Wozu soll er uns Gelegenheit schenken, wenn wir nicht vorbereitet sind? Und ich habe die kuriosesten Geschichten erlebt. Gott ist treu zu seinem Wort. Mehr als wir es wollen können, will er, dass Menschen mit dem Wort Gottes erreicht werden, oder? Ich war einmal einem Flug, sollte ein Direktflug sein, aber da war eine Zwischenlandung, Umleitung, also hat viel länger gedauert. Bei der Zwischenlandung kommt ein junger deutscher Mann auf mich zu, sagt, entschuldigen Sie bitte, mir ist das so langweilig, haben Sie nicht etwas zum Lesen für mich? Auch wenn eine Betriebsanleitung, da hat sich meine Bibel sofort in der Tasche bewegt. Ich sagte, gerne, ich habe ja eine Betriebsanleitung fürs Leben, die schenke ich Ihnen. Und als wir in Frankfurt gelandet sind, beim Gepäckausgabe und, also man rennt halt in den Flughafen, kommt er mit einmal nochmal auf mich zu, bedankt sich und geht. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich sehe das so, Gott wollte es. Aber im normalen Fall, beim Tanken, man wird nett bedient, man bedankt sich mit einem kleinen Geschenk. Sagt dann immer wieder, ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Und dann beten wir. Gestern beim Einkaufen, musste noch schnell was besorgen. Ich habe zuerst gedacht, wie will es Maria gehen? Sie ist so in der Öffentlichkeit eher zurückgezogen. Ja, klar, zu Hause läuft alles. Ja. Ist auch richtig so. Und dass sie Gideon geworden ist, ich dachte, wie wird es bei ihr gehen? Aber wisst ihr, die hat am Anfang mehr Bibeln weitergegeben als ich. Ja. Sie hat immer eine dabei im Täschchen und so weiter. Wir als Männer, wir vergessen, wir fokussieren Preis und beim Einkaufen. Aber sie hat immer einen Blick dafür. Danke, Peter. Schön, Tioska. Ja, von daher ist das nicht eine Frage der Begabung. Wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht dazu begabt, ist wie in Josua 1,9 geschrieben, der Herr sagt, überall, wo dein Fuß drauf tritt, das will ich dir geben. Wenn du sagst, das würde ich gerne, dann schenk Gelegenheit, Kraft und Mut. Er wird. Bitte betet dafür. Hier auf dem Tisch liegen Grußkarten, ihr könnt die gerne mitnehmen. vom Bolands Verlag, er ist auch bei den Gideons. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann später dann dafür spenden. Das geht alles komplett für Beschaffung von Bibeln. Wir sind in Deutschland in etwa 4.600 Gideons, 3.300 Männer, 1.300 Frauen, in 218 Gruppen organisiert, also deutschlandweit. Weltweit sind wir über 260.000 Gideons in 200 Ländern und Gebieten unterwegs. In Deutschland verteilen wir Bibel in 30 verschiedenen Sprachen. Wir gehen zum Beispiel auch auf die Raststätten. Am Wochenende sind die voll, Sonntagnachmittags. Manche sagen, in der Woche habe ich keine Zeit, aber Sonntagnachmittags sehe ich nie meine Kinder und dann fahren wir auf die Raststätte und dann geht man die LKWs entlang. Und dann nehmen die Fernfahrer gerne Bibeln in ihrer Muttersprache dann entgegen, ja, ob man Polnisch, Rumänisch oder Litauisch, wer das auch ist. Und so wird der Same des Wortes Gottes ausgestreut. Und bitte betet dafür, dass die Menschen die Bibel aufschlagen, lesen und daran glauben, damit sie gerettet werden. Und wie das geschieht, hier sind so zwei Zeugnisbücher, ihr könnt die gerne mitnehmen, da sind um die 13 Zeugnisse, kurze Zeugnisse, wie Menschen allein durch Lesen der Bibel zum Glauben gekommen sind. Das ermutigt für euch oder gibt sie weiter den anderen zum Lesen. Das bewegt das Buch Mein Leben war wie Müll. Das habe ich einmal, ich war in einer kleinen Gaststätte und dann habe ich der Chefin das geschenkt. Sie nahm das Buch und las laut, das Leben ist wie Müll. Und mit einmal rutscht sie raus, mein Leben ist wie Müll. Ja. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und ich bat dann die Christen vor Ort, dass sie mit ihr im Kontakt bleiben. Ja. So. Okay, ich schließe jetzt damit diesen Bericht. Danke, dass ich darüber berichten durfte. Gerne könnt ihr euch in die Freundeslisten eintragen, die noch nicht bei den Freunden sind. Ihr bekommt dann Informationen, auch Zeugnisse darüber, wie Gott durch sein Wort wirkt. Da könnt ihr dafür danken und Anliegen beten. Kostet nichts, hat keine Verpflichtung. Einfach als Freund der Gideons, entweder im Einzelblatt oder in die Gesamtliste. Nun von der Predigt. Lass uns einen Vers zusammen singen, 239, aus den Grünen, 239, noch dringt Jesu frohe Botschaft. Können wir das stehend singen? Ja? Wir singen einen Vers. Ja, den ersten Vers, noch dringt Jesu frohe Botschaft, ja. Dankeschön. Nun, ich habe heute eine Geht-hin-Predigt vorbereitet. Darüber möchte ich sprechen. Und zwar, als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er sich ja die Jünger auserwählt, die ihm bei ihm sein sollten. Selbst die ersten Jünger kamen und fragen, bist du der Messias? Jesus sagt, kommt und sieht. Ja? Und er rief die Jünger zu sich, damit sie bei ihm sein sollen. Und er hat dafür gesorgt, dass sie immer bei ihm sind. Wenn er sich dann für die Gebetszeit kurz entfernt hat, dann kam er wieder zurück zu ihnen. Wenn es sein musste, auch mitten im Sturm auf dem Wasser, kam Jesus zu seinen Jüngern. Und er legte Wert darauf, dass sie in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft mit ihm verbleiben. Nun, nach der Auferstehung ist Jesus ja mehrfach mit seinen Jüngern begegnet. Er kam immer wieder, hat sie ermutigt, hat sie gestärkt und zuletzt bestellt er sie auf einen Berg in Galiläa. Und nun hat er eine wichtige Mitteilung für sie, dass er von ihnen gehen wird und er sie nicht mehr mitnehmen wird. Wir lesen das in Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Das ist interessant, ja? Sie haben den Auferstandenen gesehen, sie durften ihn anfassen, sie durften mit ihm essen. Aber bis zuletzt berichtet uns die Bibel, Matthäus in diesem Fall, etliche waren immer noch am Zweifeln. Es geht uns allen so, oder? Mal sind wir felsenfest, mal kommen die Zweifel, überwältigen uns. So ging es auch den Jüngern. Und wie ich schon sagte, selbst in dem Gebet in Johannes 17, Jesus betet auch, dass er in Gemeinschaft mit den Jüngern bleiben will. Aber jetzt, warum würde er sie diesmal nicht mitnehmen? Weil er einen sehr wichtigen Auftrag für sie hatte. Wir lesen dann weiter, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Nun, Jesus tritt hinzu und gibt ihnen als erstes diese Verheißung. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Warum war es jetzt wichtig? Er hat einen wichtigen Auftrag für seine Jünger, aber er beginnt erstmal damit, ihnen zuzusichern, dass er der allmächtige Herr ist. Nun, bei Gott ist es ja grundsätzlich so, bevor er uns einen Auftrag gibt oder einen Befehl gibt oder in eine Aufgabe stellt, dann befähigt er uns, diese Aufgaben zu erfüllen. Ich habe von Maria, von meiner Frau erzählt. Ja. Denn Jesus selbst sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts. Er weiß, dass wir ohne ihn nichts, im Sinne nichts Gutes, nichts Richtiges tun können. Ohne ihn können wir viel kaputt machen, aber nichts Richtiges und nichts Gutes. Nun, deswegen ist das für uns wichtig zu wissen, wir haben einen allmächtigen Herr. Wisst ihr, Jesus sagt, sieh, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dann sagt er, dass er ein guter Hirte ist. Was meint ihr, ist das ein guter Hirte, der seine Schafe zu den Wölfen schickt? Problematisch, oder? Aber wisst ihr, das Gute dabei ist, hier sehen wir das aus dieser Verheißung, da ist der Löwe aus der Stamm Juda. Der allmächtige Herr geht mit. Die Schafe sind nicht alleine unter den Wölfen. Ja? Die sind unter einem Schutz, mit keinem Hirten, mit keinen Hirtenhunden zu vergleichen ist. Und deswegen schickt er sie als guter Hirte unter die Wölfe, weil er mitgeht. Und so spricht er hier darüber, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben ist. Er ist überall der Herr. Es gibt keinen Bereich im ganzen Universum, im ganzen Weltall, wo Jesus Christus nicht der Herr wäre. Es gibt keinen Bereich, der dann von ihm ausgeschlossen wird. Manche Geschwister denken, wir müssen etwas sparen für den schwarzen Tag, natürlich den. Ja, so. Da habe ich gefragt, meinst du, es gibt einen Tag, den Gott nicht im Griff hat? Meinst du, es gibt so einen Tag, der nicht durch die Allmacht Gottes getragen wird? Nein, sowas gibt es nicht. Alle Mächte der Himmelswelt, der sichtbaren Welt, sind ihm unterworfen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Mächtigen dieser Welt. Wir brauchen auch keine Angst haben vor den Mächten der Himmelswelt. Und die Macht ist ihm auf ewig gegeben und wird ihm nie genommen werden. Wenn man älter geworden ist, man erinnert sich, es gab mächtige Menschen, die heute überhaupt nichts zu sagen haben. Es gab mächtige Reiche, die heute, im Zerfall begriffen sind. Aber bei dem Herrn Jesus Christus Hebräer 13, 8, ein wunderbarer Vers, er ist gestern, heute und der gleiche in der Ewigkeit. Ein Bruder hatte mich bei der Gelegenheit, hat mir mal eine Frage gestellt, warum dürfen wir Christus nicht ähnlich sein? Klingt ja ketzerisch, oder? Wir waren in der Brücke zur Heimat, da in diesem Heim, spazierten da vorbei, in Kassel gibt es so ein christliches Heim. Und da stand im Haus stand dieser Bibelvers drauf. Er zeigte mir auf den Vers. Wir müssen uns verändern, ja? Christus nicht. Nun, das Wort Macht. Was bedeutet Macht? Das wird heute viel gebraucht. Aber das Wort, das hier im Griechischen Jesus für sich anwendet, beinhaltet alles. Macht im Sinne von Potenzial. Er hat das Potenzial, diese Kraft auszuüben. Er hat nicht nur Potenzial, sondern auch die Kompetenz. Wisst ihr, es gibt Menschen, die stark sind, aber bringen nichts auf die Reihe. Ja? Oder dann geht eher kaputt, weil sie so stark sind. Jesus Christus hat das Potenzial, aber auch die Kompetenz, ja, diese Macht, Gold richtig anzuwenden. Nach Römer 8, 28, alle, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten, übersetzt Schlachter. Und das gefällt mir. Es gibt keinen besseren Weg, als den Gott uns führt. Aber er hat nicht nur Potenzial und Kompetenz, sondern er hat auch die Vollmacht, die Berechtigung, diese Macht anzuwenden. Er muss keinen fragen, darf ich jetzt? Er muss das nicht. Er hat die Vollmacht. Und Macht im Sinne von, er ist immer erfolgreich. Das, was er tut, gelingt ihm wohl. Er wird das immer erreichen. Das alles beinhaltet natürlich noch viel mehr, dieses Wort Macht. Und so einen Herrn hast du und ich, haben wir, dürfen wir haben. Von daher, wenn Ängste uns überkommen, wenn Zweifel uns überkommen, so wie einige Jünger hier auch in dieser Situation zweifelten, Jesus sagt, schaut auf mich. Ich bin der allmächtige Herr. Und nun kommt er zum Auftrag. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also andere Übersetzer sagen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Machet zu Jünger. Das klingt so tatkräftig, oder? Wenn du ein Kind Gottes bist, stell dir die Frage, kann ich Jünger machen? Kannst du Jünger machen? Kann ich Jünger machen? Wenn der Herr da sagt, bestimmt. Wir kommen noch gleich dazu. Aber zunächst sagt der Herr zu seinen Jüngern jetzt, so geht nun hin. Er hat sie zum Berg gerufen, zu sich, er verabschiedet und sagt, ich schicke euch raus. Geht hin. Wisst ihr, wie die Christen am Anfang genannt wurden? Also in Apostelgeschichte lesen wir, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Die wurden genannt die des Weges. Das sind die, die auf dem Weg sind, die diesen Heilsweg verkündigen. Und zum Beispiel, die wurden verfolgt um des Weges willen, Apostelgeschichte 19. Oder in Apostelgeschichte 9 werden sie bezeichnet als Anhänger des Weges. Christentum ist ein Weg. Wir sind heutzutage leider als Christen oft sehr, sehr lokal geworden. Wir sagen so, wir sind die Gemeinde da und da. Ja? Und das ist richtig so, dass wir uns versammeln und so war es auch. Aber das Markenzeichen der Christen war, dass sie unterwegs waren. Und da habe ich gemerkt, wir haben uns sehr gut, auch in unserer Gemeinde, sehr gut organisiert. Wir haben uns sehr gut niedergelassen. Und es ist wichtig so, dass wir eine einladende Gemeinde sind, dass wir gastfrei sind. Dazu ruft uns die Bibel auf, Gastfreundschaft, dass wir Menschen einladen. Natürlich, einladen ist viel bequemer, als hinzugehen, oder? Wenn wir Gäste einladen, ich bin Gast, hier sind, ich habe mitbekommen, noch ein paar Gäste, ja. Manuel ist auch als Gast hier, ja. So, ihr seid die Hausherren, wir sind Gäste. Gäste kommen und Gäste gehen. Die haben ein Gastrecht. Wer das Sagen hat, sind die Hausherren, die haben das Sagen. Ja. Wenn wir Menschen einladen zu uns in die Gemeinde, kommen solche, die uns wohlgesonnen sind. Ja. Wenn sie die Lieder hören, applaudieren und sagen, ach wie schön, die Gastfreundschaft, Kaffee und Kuchen und alles, das muss ein Markenzeichen der Christen sein. Das ist wichtig, dass wir das tun. Aber wir dürfen nicht dabei bleiben. Wir haben uns so gemütlich, so schön eingerichtet, dass wir nur beim Einladenden geblieben sind. Die Frage ist, sind wir nur die Einladende oder auch die Hingehende? Wenn ich hingehe, dann werde ich zum Gast. Dann bin ich, ist jemand anderer der Hausherr. Und man begegnet Menschen, die nicht unbedingt einem wohlgesonnen sind. Die einen dann quasi als ungebetenen Gast wieder abwimmeln wollen. Aber Jesus hat seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben, und zwar zu allen Völkern. Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, er ist nur gesandt zum Hause Israel, nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Aber zu seinen Jüngern sagt er jetzt, ihr habt jetzt den Auftrag, zu allen Völkern in die ganze Welt zu gehen. Mit fremden Kulturen, mit fremden Gewohnheiten, mit fremden Göttern, mit fremden Sitten, gewöhnungsbedürftigen, schwer zu ertragenden Sitten. Das lesen wir dann in der Apostelgeschichte und so weiter. Aber die sind diesem Auftrag nachgegangen. Also Jesus Christus will, dass wir nicht nur einladend, sondern auch hingehend sind. Und zum Teil hat Corona bewirkt, dass man zumindest virtual, digital rausgegangen ist. Viele Gemeinden fingen an mit dem Livestreamen und so weiter. Und dann ging es so in diese World Wide Web, also in dieses in die Netze ging die Botschaft raus, aus den Gemeinderäumen klang es mit einmal in die Welt. Und Gott sei Dank, Gott wirkt wunderbar. Heute ist bei uns auch Taufe, lassen sich Leute taufen, die viel über Livestream so gehört haben und so zum Glauben gekommen sind. Gott ist am Wirken und es ist wichtig. Corona hat uns vielleicht auch so die Augen aufgemacht, dass wir nicht nur einladend, sondern auch hingehend sein sollten. Nun, zu den Völkern hingehen und der Auftrag, Jünger zu machen. Wer ist ein Jünger? Wer ist ein Jünger Jesu Christi? Wir sehen diese 11, die dann jetzt hier auf dem Berg waren. Da waren solche, die ihn angebetet haben und solche, die an ihm gezweifelt haben. Das waren die, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, so ab 30 Jahre, also über 3 Jahre lang mit ihm unterwegs waren. Ich möchte das vielleicht so in einem Satz versuchen zu formulieren. Ein Jünger, in diesem biblischen Sinne des Wortes, ist ein Lernender, also einer, der im Prozess ist. Ein Jünger ist immer ein Jünger und ein werdender Jünger. Wir haben nie einen Status erreicht, wo wir sagen, so, wenn jemand eine Berufsausbildung gemacht hat, hat seinen Gesellenbrief, so, ich bin jetzt Geselle, zack. Ausbildung abgeschlossen. Ja? Oder jemand studiert das Studium abgeschlossen, Ende aus. Man hat sein Diplom oder was auch immer. Aber im biblischen Sinne des Wortes, Jesus spricht darüber zu seinen Jüngern, Johannes 15, damit ihr viel Frucht und Jünger werdet. Die sind immer am Werden. Und so sind wir ständig Lernende. Ich bin in der Gemeinde für den Seniorenbereich bei uns jetzt zuständig. Wir haben über 160 Senioren ab 60 Jahre und drüber. Und es ist ein besonderes Anliegen, dass manche Geschwister so zurückgeschaltet haben und haben gesagt, so jetzt läuft das Leben sozusagen aus, dass sie dabei bleiben, Lernende zu bleiben, Jünger zu bleiben. Ein Lernender, ein Schüler, ein Anhänger des Lehrers und der Lehrauffassung, der die Lehre seines Meisters auslebt, indem er ihm nachahmt im Alltag. So würde ich das beschreiben. Einer, der nicht nur die Theorie kennt, wir sind Menschen begegnet, ich weiß, wenn ich das so sagen darf, die eine messerscharfe Theologie haben, aber einen toten Glauben. Das ist nicht, was Jesus mit Jüngerschaft meinte. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Man kann intellektuell die theologischen Lehrsätze sehr, sehr gut formulieren, sehr gut argumentieren, aber die Frage ist, lebe ich danach? Also kommt das zur Auswirkung in meinem Leben? Und so ist ein Jünger nicht nur Anhänger des Lehrers und seiner Lehrauffassung, sondern der die Lehre des Meisters auch auslebt im Alltag. Das ist ein Jünger. Einer, der ständig lernt, der die Lehre des Meisters kennt, des Lehrers kennt, die Lehrauffassung teilt. Man kann ja etwas lernen. Wir haben bei uns eine christliche Schule und die sagen, wir unterrichten auch Evolutionstheorie, aber kritisch. Ja? Die Schüler sollen informiert sein und wissen, was es ist in sich. Ja? Aber auch dann die Lehrauffassung teilen von dem Meister und das auch auszuleben. Vielleicht so ein Gegenbeispiel, um das nochmal klarer zu stellen, eine Bibelstelle, kennt ihr die Zahl 666, es gibt so die 666 Bibelstelle, Johannes 6, Vers 66. Selten so lange Kapitel, aber hier in Johannes 6, 66. Und von da an haben ihn viele verlassen. Es geht dort, wo Jesus darüber sprach, das, was wir jetzt beim Abendmahl getan haben, sein Leib essen und sein Blut trinken. Und da waren viele Jünger, die mit ihm, die bis dahin mit ihm waren, seine Anhänger waren, so an ihm hingen, ihn begleitet haben, bei ihm waren. Und da steht geschrieben, da haben viele gesagt, von den Jüngern, haben viele gesagt, das ist eine schwere Rede, das können wir nicht aushalten und haben ihn viele verlassen. Und da kristallisiert sich nochmal raus, wer sind dann die wahren Jünger? Und so spricht Jesus zu den Zwölfen, Johannes berichtet darüber, wollt ihr auch gehen? Und da sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Jünger ist einer, der dem Meister nachfolgt, alternativlos. Vor kurzem habe ich gehört, so ein Satz, ein Bruder hat mal gesagt, Christ ist ein Mensch, der ohne Jesus nicht leben kann. Ein Jünger ist, muss mir jeden Tag die Frage stellen, will ich diesen Tag jetzt ohne Jesus leben oder sage ich wirklich, ich kann ohne Jesus nicht leben. Und dann Johannes berichtet sofort weiter in 6, ja, aber da war noch einer unter den 12, die bei Jesus geblieben sind. Und zwar, das war Judas. Er ist bei Jesus geblieben, er ist nicht mit der Menge weggegangen. Aber Johannes sagt, er war nicht ein wahrer Jünger, sondern er blieb da, weil er davon profitierte. Er war Kassierer der Gruppe, bei ihm war die Kasse und er hat sich daraus bedient. Ist Jüngerschaft begründet darin, dass du davon profitierst? Deswegen, Jünger ist ein Nachfolger Jesu Christi, der alternativlos Jesus nachfolgt. Er sagt, wohin sonst? Ich habe keine Alternative in meiner Lebensplanung, in meiner Lebensvorstellung, ist einer, der kompromisslos ist und selbstlos ist. Nicht wie Judas, der etwas davon haben wollte. Also Jünger folgt Jesus nach, alternativlos, kompromisslos und selbstlos. Nun, Jesus sagt, wie soll man Jünger machen? Du und ich, es ist unser Auftrag. Wir sollen vieles dem Herrn überlassen, im Gebet, in den Geist Gottes wirken lassen, aber Jünger machen müssen wir. Klingt irgendwie so gewöhnungsbedürftig. Ja? Wir widmen zum Jünger. Wir haben Markus 16, 16 gehört. Ja? Wer glaubt und getauft wird. Ja? So lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 41. Diejenigen nun, die bereitwillig sein wollt, annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag 3000 Seelen hinzugetan. So wurden Jünger gemacht. Und so war Paulus unterwegs und so hat er Jünger gemacht. Erstmal ist Verkündigung des Wortes und dann muss die Reaktion folgen. Die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Man wird nicht einfach im Schlaf ein Jünger, sondern man muss sein Herz öffnen. Ja. Man muss auf die Botschaft reagieren. Und wir, die wir auf die Botschaft reagiert haben, sein Wort aufgenommen haben, diese ließen sich dann taufen. Die Bedeutung der Taufe, vielleicht ganz kurz nach Petrus. Ich habe mich gefreut, auf der Homepage eurer Gemeinde gesehen, viele schöne, wunderschöne Fotos von der Taufe. Petrus vergleicht Taufe mit der Arche Noah. Es hat geregnet. Es hat sehr geregnet. Das Wasser stieg vom Boden auf und kam vom Himmel. Und Wasser bedeutete Tod für alle hier Menschen und Tiere, die nicht Wassertiere sind. Bedeutete für alle der Tod. Mit einer einzigen Ausnahme. Diejenigen, die in die Arche eingestiegen waren, die gingen durch diesen Wassertod hindurch und sind am Leben geblieben. Sie mussten freiwillig vorher in die Arche rein. Und als sie in der Arche waren, kam dieses todbringende Wasser. Und wir wissen, wie es in Ahrweiler und so Schlimmes passiert, wie schrecklich die Bilder sind, die Geschichten sind. Und es war damals zu Zeiten Noah viel, viel schrecklicher, weil sie davor keinen Regen kannte. Die Bibel berichtet darüber, davor gab es nur noch Tau. Es gab keine Überflutung und so weiter. Aber Gott hat damals die Menschen so bestraft. Und durch die Arche hindurch, durch das Wasser hindurch, durch den Tod hindurch, wurden die Menschen und die Tiere in der Arche gerettet. Und Petrus sagt, so ähnlich kann unsere Taufe beschrieben werden. Wenn ich sterbe als Mensch, als unbekehrter Mensch, so hat der Tod das ganze Recht, mich zu behalten. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die einzige Möglichkeit ist, ich gehe in die Arche Jesus Christus hinein. Und Jesus Christus, Tod durfte ihn nicht behalten, weil er keine Sünde hatte. Tod hatte kein Recht, ihn im Totenreich zu behalten. Und so hat der Vater ihn auferweckt. Und wenn ich in Jesus Christus bin, kann ich durch den Tod hindurchgehen und ewig leben. So dass Taufe nur dann Sinn macht, wenn man in der Arche eingestiegen ist. Taufe nur dann Sinn macht, dass es Menschen sind, die Jesus angenommen haben, die im Leibe in Christus geborgen sind und mit ihm in den Tod hineingehen und damit ein herrliches Zeichen geben für die Himmelswelt. Paulus berichtet damit jetzt den Fürstentümer, Epheser 3,10, und Gewalten in der himmlischen Regionen durch die Gemeinde mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Wisst ihr, die ganze Himmelswelt schaut auf uns, auf die Gemeinde. Für uns ist Taufe, ja, ein Ritual vielleicht, etwas, was wir tun, weil die Bibel das sagt. Aber die Himmelswelt, die staunt darüber. Das berichtet uns die Bibel. Für sie ist das ein Spektakel der Weisheit Gottes, der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Die sind überwältigt darüber. Und Petrus schreibt, selbst die Engel versuchen, da hineinzuschauen. Die können das nicht begreifen, nicht verstehen. Das, was wir heute sehen, aus der Himmelsperspektive, berichtet uns die Bibel, ist das eine herrliche Darstellung der Weisheit Gottes, seiner Herrlichkeit. Und der zweite Schritt, wie man Jünger macht, tauft und lehrt sie halten alles. Und was meint ihr alles? Ist alles viel? Alles ist alles, was hier drin ist, ja. Vielleicht die Karten muss man nicht kennen, ja, die im Anhang sind. Aber sonst von 1. Mose 1 bis Offenbarung, den letzten Bibelvers, ist er viel. Aber die Bibel ist gut und Gott kennt uns und er ist ein wunderbarer Lehrer. Er fasst das kurz zusammen. Er sagt, das alles ist zusammengefasst in zwei Geboten. Liebe Gott, ja, von ganzem Herzen. Mit deinem ganzen Wesen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, darin in diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wichtig ist, dass wir lehren, mit ungeteiltem Herzen den Herrn zu lieben. Jesus hat das zweite Gebot verfeinert. Er sagt, wir sollen unseren Nächsten nicht nur wie sich selbst zu lieben, was für uns quasi unmöglich ist, sondern er hat das neue Gebot gegeben, dass wir einander lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Das kann keiner von uns, aber Gott kann es. Römer 5,5, er hat seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Lasst die Liebe Gottes in euch wirken. Man hört manchmal so von Christen, nee, ich kann ihn nicht lieben. Ich sage, ich weiß, klar kannst du nicht. Aber lass die Liebe Gottes in deinem Herzen wirken. Lass doch, verschließ dich nicht. Das Problem ist nicht, dass wir nicht können, sondern das Problem ist, dass wir nicht wollen. Ja. Und wenn wir wollen, dann wird Gott das Können in uns bewirken. Denn er wird beides, das Wollen und das Vollbringen. Nun, wenn wir das hingehen und Menschen zu Jünger machen und lehren sie halten alles, in diesem Allen kommt wieder dieses Gebot aus Matthäus 28, oder? Wenn wir lehren alles, dann Menschen, die Jünger geworden sind, lehren wir, geht hin und mache zu Jünger. Mache zu Jünger wie? Indem ihr lehrt. Und das macht ihr ja in der Gemeinde, oder? Bibelstunde wurde angesagt, man kommt zusammen, um zu lehren. Gebetsstunde, Gemeinschaft zu haben. Und so ist das Gemeindeleben. Liebe Geschwister, wichtig ist, dass wir diese Perspektive, diese Vision, diese Sicht haben. Ich habe mal ein Bild gesehen, drei Steinmetze sitzen und bearbeiten einen Stein, alle drei die gleiche Form. Da wird der eine gefragt, was machen Sie hier? Ja, er sagt, ich habe die Vorgabe, diesen Stein nach dieser Form zu behauen. Ja. Wird der zweite gefragt, und was machen Sie hier? Ja, ich arbeite an einem Fenster. Da wird der dritte gefragt, er sagt, ich arbeite an einer Kathedrale. Alle drei haben die gleiche Arbeit ausgerichtet. Nur der dritte hatte die Vision des Ganzen. Und so, wenn wir Kaffee kochen, wenn wir den Raum sauber machen, aufschließen, Menschen einladen, dass wir das tun, nicht einfach, dass es ihnen gut geht, sondern wir sagen, wir laden sie ein, wir wollen sie zu Jünger Jesu Christi machen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Und zu Jünger Jesu machen, indem sie wiederum gehen und andere Menschen zu Jünger machen. Stellt euch vor, wenn ich und du, wenn wir alle das praktizieren würden, wirklich intensiv praktizieren würden. Ja? Möge Gott uns dazu schenken. Und da gibt der Herr die Verheißung seinen Jüngern nochmal. Er beginnt mit seiner Machtbekundung und jetzt die Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt, Ende der Weltzeit. Amen. Wisst ihr, diese Verheißung hat Gott nicht einem Weltreisenden gegeben, der gerne hier eine Kreuzfahrt da mal tagt ist, mal in der Arktis fährt und um den Äquator herum, dass der Herr immer bei uns ist, sondern diese Verheißung ist im Kontext hier gegeben für die, die unterwegs sind, Jünger zu machen. Diesen Menschen gibt er die Verheißung, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er bestätigt diese Verheißung mit Amen. Möge der Herr uns segnen, dass wir einander ermutigen und dass wir für den Herrn unterwegs sind, noch viele, viele Jünger zu machen, hingehen, einladen, Gemeindeleben praktizieren, aber mit dieser Sicht wissen, diese Aufgabe mache ich, damit Menschen kommen und Jünger Jesu Christi werden. Und der Herr ist dann bei uns. Das hat er uns verheißen. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns mit deiner frohen Botschaft erreicht hast. Danke dir, Herr, dass wir dich aufnehmen durften und dass wir deine Kinder geworden sind. Du hast uns wiedergeboren, du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Danke dir für diesen herrlichen Auftrag, den du uns gegeben hast, andere Menschen, andere Völker zu Jüngern zu machen. Hilf du mir, hilf du uns, dass wir Hingehende bleiben, dass wir nicht nur Einladende, sondern auch Hingehende sind, damit Menschen, die nicht direkt vor unserer Tür sind, mit der frohen Botschaft erreicht werden und so auf diese Weise gerettet werden, deine Nachfolger werden und wiederum andere Menschen zu Jüngern machen. Herr, damit in allem du verherrlicht wirst, dein Reich gebaut wird, dein Wille geschieht. Amen.